Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Episode machen wir in unserem Bond-Ranking weiter. Wir haben schon drei besprochen. Dr. No, Liebesgrüße aus Moskau und Goldfinger. Heute kommt der vierte Film an die Reihe mit Sean Connery, nämlich Thunderball, Feuerball, entstanden 1965. Auch diesmal gilt, wir haben sechs Kategorien, in denen wir James Bond bewerten. In unseren Rolling Stone Sternennoten von 1 Stern bis 5 Sternen. Also sprich, wenn wir sagen 5, meinen wir damit nicht Schulnote 5, sondern Super 5. Also sprich, Bestbewertung, die wir überhaupt vergeben können. Und ja, vielleicht können wir ja mal mit der Kategorie Bösewicht dieses Mal anfangen. Emilio Largo heißt der Antagonist, der schwerer Erbe antreten muss, auf Auric Goldfinger zu folgen, auf Gerd Fröbe. Gespielt wieder von Adolfo Celi, und ich musste ehrlich gesagt immer die ganze Zeit lachen, als ich den gesehen habe. Also man hat irgendwie, sieht aus wie aus einem französischen Gangsterflick. Ich glaube, man hat ihm so eine Augenklappe verpasst. Das wirkt auf mich immer so ein bisschen wie die letzte Möglichkeit, überhaupt jemandem so ein bisschen Profil zu verleihen, wenn die Rolle es selber nicht schafft. Dann gibt man den Leuten immer gleich so eine Augenklappe. Was umso unvorteilhafter ist, als dass man ihn sowieso, das ist mir aufgefallen, überwiegend von rechts gefilmt hat. Und er hat die Augenklappe halt auf der anderen Seite. Das heißt, man sieht die manchmal auch gar nicht. Auch eine sehr schräge Regieentscheidung, die man da getroffen hat. Und man lernt nicht viel über ihn kennen. Er ist ein durch und durch bösartiger Schurke und Antagonist, der wenig Schattenseiten an sich hat oder wenig Grauzonen, in denen sich bewegt, wenig Schwäche zeigt und wenig Leidenschaften. Also genau das exakte Gegenteil von Goldfinger. Und man sieht ihn auch relativ wenig beim Tauchen. Ich weiß nicht, ob, also Connery sieht man sehr viel, wird man sehr viel beim Tauchen sehen, aber ihn selber dann nicht. Ich weiß nicht, ob es mit seiner Physis zusammenhing oder mit seinem Alter.
Ja, kommt das ganz am Ende zum Finale, wenn er die Truppen anführt, die beiden Atombomben, die entwendet worden sind, auf seine Yacht mit dem schönen Namen Disco Volante bringen soll. Aber man traut ihm offenbar das Tauchen nicht zu. Er macht es wahrscheinlich anders als seine Geliebte, die Vormund genannt. Also sie nennt ihn Vormund zunächst. Später ändert sich das dann. Domino begreift dann, dass er ihren Bruder umbringen ließ, und dann wird er zum Schuft, den sie unbedingt sterben sehen will.
Wie wird man denn Vormund überhaupt?
Ja,
wie wird sie zu einem Mündel? Oder
ja,
wie,
was ja, Mündel.
Ist, denn, also, ist Mündel, sie ein Waisenkind aber, offiziell? Oder was
ist das für eine Konstruktion? Nein, das ist ein Euphemismus. Sie sagt am Ende, als sie Bond noch nicht kennt oder ihn gerade kennenlernt, das ist übrigens der abgestellt von meinem Vormund. Da ist so ein Schatten, so ein Bewacher am Pool. Und dann sagt sie, der ist abgestellt worden von meinem Vormund. Und das wird dann bald zurückgenommen. Und sie deutet an, dass sie, und Bond fragt, glaube ich, oder eher Freundin, Konkubine. Und das ist sie natürlich. Und sie lässt sich sozusagen von ihm aushalten, nämlich das Luxusleben auf den in Nassau, auf den Bahamas. Und mit ihrem Bruder war sie auch immer dort. Nun ist ihr Bruder aber ein NATO-General gewesen, der ersetzt wurde durch einen anderen Mann, der durch kosmetische Operationen, dessen Aussehen dem Bruder anverwandelt wurde. Der Bruder wurde umgebracht im Sanatorium in England, wo zufällig gerade Bond auch spionierte.
Da reden wir aber im Setting
drüber. Ja, und also der Bruder ist tot und der Doppelgänger entführt mit einem NATO-Bomber diese beiden
Atombomben. Aber ich habe das Gefühl, dass der Largo, also der ist natürlich einer, der die Prozesse mit in Gang gesetzt hat oder die ganzen Vorgänge, aber er wirkt nicht wirklich in den Plan involviert. Er ist zwar am Anfang in dieser Blofeld-Situation, übrigens das erste Mal, dass man Blofeld auch tatsächlich sieht, wenn es auch nur so als Schemen mit seiner Katze und dann diesem Stuhlsystem, aber er wirkt nicht wie einer, der wirklich direkt ins Geschehen eingreift. Der ist für mich einfach im Grunde genommen so ein Yachtbesitzer, der dann halt die Sprüche klopft.
Ja, er ist die Nummer zwei bei Spectre. Übrigens, ich habe das gar nicht zunächst nicht verstanden. In der deutschen Synchronfassung heißt es Phantom.
Die Organisation heißt
Phantom, aber es
haben
ist
Spectre,
wenn man die englische Fassung, die ich nun nicht gesehen habe, sieht, dann ist wahrscheinlich immer die Rede von Spectre.
Ich finde Phantome auch super, ist auch ein toller
Name. Ja, ist auch gut, es gibt auch Wortspiele. Bond sagt, als er Dago zum ersten Mal natürlich im Casino beim Spielen, beim Kartenspiel begegnet, da hat ein Phantom über ihre Schulter geschaut. Ja. Das ist das Phantom des Unglücks. Und Bond gewinnt natürlich sofort.
Ja, bis er sich aus der Reserve locken lässt von diesen Wortspielen. Ja. Ist ja unsouverän. Ja. Ich meine, Auric Goldfinger hätte es vielleicht auch gemacht, aber Auric ist einer der, wie man sagen würde, die Gefühle auf der Zunge trägt. Mhm. Sein Herz auf der Zunge. Und das ist ja angeblich der Augenklappen-Johnny da nicht, ne? Mhm. Aber.
Also, ja, Bond wiederholt es auch noch am Spieltisch dreimal. Dreimal kommt das Phantom vor. Vielleicht hilft mir das Phantom. Und also es ist schon sehr grell und er lädt dann Domino zum Drink ein und dann entspinnt sich alles weiter. Schließlich zieht er sie auf seine Seite, nachdem er sie davon überzeugen konnte, dass dieser Doppelgänger...
Du, aber da reden wir bei den Bondfrauen drüber. Lass uns doch erst mit den
Bösen. Ja, gut, du hast recht, wir bleiben bei den Kategorien.
Den können wir auch.
Das hab ich gar nicht bedacht, wir sind noch immer bei Largo. Mhm. Aber man muss etwas über die Handlung sagen, um Largo etwa verstehen zu können. Adolfo Celi ist tatsächlich natürlich italienischer Schauspieler, der in italienischen Gangsterfilmen vor allem gespielt hat und in einigen französischen Gangsterfilmen. Damals war ja ein reger Austausch in Europa, vor allem zwischen Italien und Frankreich. Und überhaupt war das europäische Kino in jener Zeit einigermaßen durchlässig. Zu der Zeit kam auch schon Clint Eastwood für Sergio Leones Spaghetti-Western nach Italien.
Ja, aber es wäre ja der umgedrehte Kinski. Fall. Du hast ja bei Eastwood den umgedrehten Fall, dass du ein Amerikaner hast, mit dem die Italiener sich schmücken wollten.
Ja.
Warum du jetzt gerade...
Kinski.
Ja, Kinski, genau. Kinski ist ein Unterschied.
Auch dann aber, in Italien nach den Edgar Wallace-Filmen.
Ich meine, sie haben natürlich jetzt auch Fröbe genommen im Film davor, so ein deutsches Großgewicht. Das war wahrscheinlich auf einem etwas größeren B-Kaliber, der Celi mit Sicherheit auch. Aber das war doch keiner, mit dem man sich wirklich hätte schmücken können.
Nein, aber damals wahrscheinlich einer der berühmteren europäischen Schauspieler. Man hatte einen Deutschen, jetzt wollte man einen Italiener. Der hat natürlich, also man kennt dieses markante Gesicht, die Adlernase, dieses graue Haar. Mich erinnert er an diesen Dominik Strauss-Kahn, diesen ehemaligen Vorsitzenden.
Ist er im Gefängnis eigentlich? Oder wurde der einfach nein, nur, der, wie sind die Klagen
nein, dann ausgegangen? Nein, der ist nicht im Gefängnis. Der hat, glaube ich, eine Bewährungsstrafe bekommen,
so. Geldstrafe. Aber du, vergleich mal den Largo, ne? Vergleich diesen Largo mal mit dem Brandauer Largo aus, sag niemals nie. Das sind auch Welten dazwischen.
Ja.
Du hast auch die Ebenen oder diese Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Domino und Largo in Sag niemals nie auch viel treffender ausgezeichnet. Also, dass dieser Largo hier mit der Claudine Auger irgendwie eine Affäre hat, das glaubt man doch zu keiner Zeit.
Ja,
das ist doch einfach nur so ein Sugar Daddy.
Genau, das ist der Sugar Daddy und man kann sich die Erotik nicht vorstellen. Einmal äußert sie sich dazu, sie sagt gleich am Anfang bei Bond, ich liege ganz anders in deinen Armen als bei Largo. Und man sieht aber sowieso nicht, in keinem Moment sieht man, dass sie in seinen Armen liegt. Sie tanzt auch gleich mit Bond und Largo sieht und sieht dann zu, wie sie sich an Bond schmiegt.
Ich hab übrigens
und diese Eifersuchtssituation ist tatsächlich dann später auch bei Brandauer in Sag niemals nie.
Dazu habe ich mir auch einen Spruch notiert, den Bond gerissen hat. Eigentlich könnte man den auch bei Bond Entwicklung bringen, aber er passt auch hier, weil er sich auf den Schurken bezieht. Er sagt ja zu Largo bei der Gegenüberstellung, das ist ein schönes Gewehr, es passt aber eigentlich mehr zu einer Frau. Ja. Also da versucht ihn ja irgendwie schon so ein bisschen zu triezen, aber auch diese Szene geht total unter, denn anders als jemand wie Lotte Lenya oder halt Gerd Fröbe, sieht man diesen versteinerten Gesicht des grauhaarigen Riesen überhaupt nicht, was da eigentlich so abgeht.
Ja.
Das ist schlecht ausgespielt gewesen.
Das ist ein undurchdringlicher Schauspiel. Ist ja halt jemand, der Mafia-Figuren spielt, ne? Und der so massig in Erscheinung tritt, der kann kein Konkurrent von Bond sein. Während bei Brandauer die 20 Jahre später die Intelligenz so bestechend ist. Ne? Und er glaubt auch von sich selbst, er sei auch erotisch Bond durchaus ebenbürtig. Merkt aber, dass Kim Basinger in dem Fall, in dem zweiten Film, Bond zugetan ist und dass er sie verlieren wird, das ist klar. Und bei Largo ist auch erkennbar, dass er sie verlieren wird, aber diese Eifersucht wird nicht so ausgespielt, nicht so explizit gezeigt, wie in Sag niemals nie, da es im Mittelpunkt des Films steht. Bei Thunderball ist es so, dass die Unterwasseraufnahmen und dieses Motiv des Harpunenangriffs und der Taucherei überbordend ist.
Ja, gut, gehen wir Bösewicht Noten. Ich gebe ihm 2 Sterne.
Ja, ich mag ihn etwas lieber, weil ich ihn aus so vielen Kriminalfilmen kenne. 3.
Okay, machen wir weiter mit der Musik und spielen jetzt mal kurz das Lied Thunderball von Tom Jones ein.
He always runs while others walk. He acts while other men just talk.
Ja, also ich bin ja zum einen bin ich ja froh, dass ein Mann dieses Lied singt, weil es geht ja auch um eine männliche Person und deren Macht, die beschrieben werden soll. Das wäre ja das Missverhältnis, was ich schon bei Goldfinger angekreidet hatte, dass es für mich nicht wirklich Sinn ergeben hat, dass Shirley Bassey als nächstes einmal sehr erotisch singt von einem Mann, damit aber Goldfinger meint, der nicht so erotisch ist, sondern eigentlich alle an James Bond denken, obwohl Goldfinger gemeint ist. Das war schon so ein bisschen schräg. Jetzt singt also, der übrigens auch aus Wales kommt, so wie Shirley Bassey, Tom Jones, singt jetzt also Thunderball und versucht, um in der ähnlichen Soulhaftigkeit dagegen zu halten. Es ist ein guter Song, aber mir gefiel er nicht so gut wie Goldfinger. Ich finde die Texte auch teilweise ein bisschen doof. Er singt, he knows the meaning of success. He needs, his needs are more, he knows the meaning of success, his needs are more, so he gives less. Das ist so gereimt oder ausgedacht, als würden Kinder über James Bond singen. Schon. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Ganz schlechter Text.
Also, aber dieser Vers gefällt mir noch am besten. Es wird nämlich auch gesagt, er kriegt jede Frau, die er haben will. So, aber
das spielt aber auch keine Rolle auch in dem Kontext.
Das ist natürlich der Machismo auch von Tom Jones. Insofern passt es. Der Song ist gut, der Text ist einfach. Und es ist noch etwas. Der Sexismus in diesem Film ist noch stärker und weniger augenzwinkernd als in anderen Filmen. Im Sanatorium sieht man Connery immer zu mit nacktem Oberkörper. Da ist dann die Nurse, wie sagt man,
Physiotherapeutin. Können wir da bitte bei Bond Girl oder Entwicklung rüber sprechen, über die Szene, weil das ist wirklich richtig übel. Da müssen wir nochmal
wir kommen darauf zurück.
Ich würde gerne
zu dem Song. Ja,
aber mit dem Sexismus, ne? Mhm. Also man sieht ihn schon in der Titelsequenz. Du siehst ja so Poseidon-artige Figuren rumschwimmen, die ihren Dreizack in Richtung der Seenixen strecken. Ne? Also als wollen sie damit aufspießen oder halt andere Sachen mitmachen.
Das kann man noch da als Mythos erklären.
Ja, die Sirenen. Ja. Also alle griechischen Mythologien sind da mit drin. Die Ozeane und die Blitze und so. Also da wird dieser Sexismus schon ein bisschen mit aufgegriffen. Ansonsten hat John Barry in seinem dritten Bond-Score in Folge er hat nicht so wirklich prägnante Motive oder Leitmotive oder Titelmotive geschaffen. Also er benutzt mehr so Harfen oder mehr so Instrumente, die man so mit Echos verbinden würde, mit dem, was sich im Wasser weiterträgt. Ja. Aber ich würde gerne noch mal kurz ein anderes Stück einspielen, nämlich dies ist der erste Auftritt eines Songs. Es gibt, wir alle kennen ja das Titelmotiv von James Bond, das am Anfang gezeigt wird. Es gibt aber tatsächlich noch ein Stück, das wirklich 007 heißt. Das spielen wir mal kurz ein. Das wird immer wieder aufgegriffen. Ich glaube, kontinuierlich bis Moonraker von John Barry einschließlich. Und das ist ja so eine Fanfarenhymne oder so ein bisschen so eine Freude, wie so ein Spielmannszug Melodie, wenn die ertönt, dann weiß man eigentlich im Grunde genommen nicht, dass James Bond in Gefahr ist, sondern dass er sehr großen Spaß hat an dem, was passiert und dass er heiler aus der Sache bei rauskommt. Ich weiß nicht, ob die Tonalität jetzt irgendwie so toll ist, weil man immer, wenn man das hört, weiß, es gibt zwar Action, aber keine Bedrohung, aber es ist zumindest ein bekanntes zweites Motiv, das er damit eingesetzt hat.
Es ist ja auch wieder Karneval auf den Bahamas. Also
genau, da wird es auch gezeigt.
Das ist auch wieder dann Straßenkarneval oder dann Straßenumzug und das ist auch eine lange Szene mit Verfolgung natürlich und was man von New Orleans kennt und von einigen Bond-Filmen, es braucht immer diese Straßenumzüge und Maskeraden und Verkleidung.
Und während das der Feier wird ja gemordet, ne? Also du siehst immer die Spaß haben und dann
Hitchcock,
fällt der Schuss.
Ja,
ne?
Das ist ein Hitchcock-Motiv natürlich. Ja. Das ist hier auch schematisch gemacht. Wie überhaupt wenig Humor ist und alles noch einmal aufgerufen wird. Jetzt hatten die Produzenten natürlich mehr Geld und das war die größte Reihe überhaupt. Übrigens hat der Film 142 unfassbare, für 1965 unfassbare 142 Millionen Dollar eingenommen. War der erfolgreichste bis dahin und wohl auch für längere Zeit der erfolgreichste Bond-Film überhaupt. Der war auf dem Höhepunkt. Deshalb wurde auch so viel an technischem Schnickschnack, unter anderem vor allem diese Tauchszenen und Infrarotaufnahmen und so weiter,
da
was
kommen wir
damals
auch noch
alles
zu.
Unüblich war.
Ja,
ne?
Das
wurde alles investiert, um jetzt das Franchise richtig zu etablieren.
Also ich würde John Barry in dem Kontext, also ich finde den Score bei weitem nicht so gut wie Goldfinger, dem ich die 5 gegeben habe, aber er reicht immer noch aus, weil John Barry einfach auch nie schlecht ist. Also die Karnevalsmusik ist in Ordnung, die Bahamas-Musik ist in Ordnung, die Tauchmusik ist in Ordnung, Bond Below, Disco Volante, mein Lieblingstitel. Ich gebe dem immer noch eine 3.
Mhm, ja, 3 allemal. Halbe geben wir ja nicht, sonst würde ich sogar sagen 3,5.
Echt? Na, ich gebe auch halbe.
Ja gut.
Du hast auch schon mal halbe gegeben. Du hast
richtig.
Du hast bei Goldfingers auch mal 4,5 gegeben.
Also 3,5 Sterne.
Machen wir mal weiter mit dem Setting und der Ausstattung. Also ich finde, der Film kommt extrem schwer in Gang. Das ist der fängt an wie so ein Bronte-Roman. Also du hast irgendwie diese Landvilla, wo er dann einen als Frau verkleideten Mann ausschaltet, also sozusagen so ein Kasten, so ein Haus, wo man das macht. Aber von diesem Opener aus, diesem Haus, geht es gleich schnell danach weiter, wieder in so ein Haus, nämlich in so ein Sanatorium. Von Haus zu Haus, das ist irgendwie nicht clever gemacht. Das hast du bei den anderen Prätitelsequenzen und den anschließenden Handlungen, die daran ansetzen, bei den anderen drei Bond-Filmen besser. Da wechselst du die Schauplätze besser. Hier zeigst du Bond immer nur in geschlossenen Räumen in Action. Und wenn du einen Film in so einem Sanatorium ansiedelst, wo Leute mit Handtüchern um die Hüften gewickelt und mit Badelatschen rumlaufen, auf Trage liegen, dann schläfst du als Zuschauer selber ein. Also du musst schon sehr gute Spannung in der Lage sein aufzubauen, um da irgendwie was Gutes rauszumachen. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann liegt er ja auf dieser Streckbank und da ist mir wiederum eine Sache aufgefallen. Da wird ja erstmals dieser Todesgefahr ausgesetzt, indem dieser Schalter höher gedreht wird und dieser Streckbankmechanismus, dieser Vierteilmechanismus, sich so potenziert mit was weiß ich wie vielen Stundenkilometern. Aber das haben sie im Drehbuch clever gemacht oder vielleicht was Connery-Idee. Er ruft dann nicht um Hilfe, er ruft Hallo. Bond würde niemals um Hilfe rufen. Ne? Jeder andere würde um Hilfe rufen. Bitte helfen Sie mir, schalten Sie die Maschine aus. Ja. Er ruft nur Hallo.
Er ruft nur einmal Hallo und er schreit dann auch nicht. Und dann wird abgeblendet und dann kommt die Nurse, die den Raum verlassen hatte. Zufällig, denn sie hat eigentlich nur einen halben Tag. Und sonst wäre niemand im Gebäude gewesen. Und der Schurke, der diese Streckbank, also die eigentlich eine Streck- und Rüttelbank ist, der die schneller dreht, der sagt dann, Sie haben es doch immer so eilig, Mr. Bond. Und jetzt wird er also hin und her geschüttelt und gestreckt. So, und dann die Ablende, man denkt, wie kann er denn da entkommen? Ja, die Nurse kommt rein, stellt ab und sagt, Mr. Bond, Sie hätten sterben können, wie ist das nur passiert? Und er springt sofort von der Bank und macht daraus eine Erpressung, in der sie sagt, wenn das der Direktor erfährt, was mir dann wohl passiert, naja, gegen eine kleine Gegenleistung, könnte ich darüber schweigen. Und da drängt er sich schon in die Dampfsauna.
Ja, das ist eine richtige Erpressung, Aussetzung. Man sieht dann ja auch diese klassische Liebesszene mit der Hand, die gegen die beschlagten Scheiben stößt.
Das ist ja auch ein klassisches.
Aber er hat ja, das Lustige ist ja, eigentlich müssten wir darüber bei der Bond-Entwicklung sprechen oder vielleicht nochmal bei den Schurken, haben wir es vergessen. hat ja dann später nochmal Sex mit der Antagonistin, dieser Killerin, ne? Und wird dann sozusagen von sie überführt, aber dann versucht er gleich so leicht patzig auch zu kontern. Sex mit ihnen, das ist kein Spaß, sondern ich habe es gemacht für König und Vaterland. Ne? Also er wurde reingelegt, weil er erstmals ins Bett irgendwie so gezogen wurde, ohne zu wissen, dass ihm dabei Böses mitgetan wird. Er versucht dann auch eine Retourkutsche zu fahren, aber da gelingt es ihm irgendwie nicht. Wenn er sagt, oh, das ist ja halt Berufsrisiko und so weiter, man merkt ihm irgendwie schon an, dass er so ein bisschen patzig ist.
In welchem Verhältnis steht denn eigentlich diese andere Frau, die, ja, ist, so, die ist im Auftrag von Largo, ja, wahrscheinlich.
Die ist auch ganz schlecht eingeführt. Es gibt ja verschiedene Killer. Es gibt ja einmal diesen, der so ein bisschen schielt und mit der Harpune erledigt wird. Und dann gibt es diese andere Frau, die am Anfang auch diesen Raketenwerfer irgendwie losschickt. Ja, das, also das habe ich irgendwie auch nicht verstanden. Aber vielleicht mit dem Setting, ne? Also ich fand zum einen mal lustig, die größte Gefahr für Bond in dem Film ging irgendwie weniger vom offenen Meer aus, als von dieser Poolsituation, als er da diesen Hain da irgendwie mit reingestoßen wird. Es ist ein geschlossenes, hermetisch abgeriegeltes Wassersystem, wo er fast größere Probleme hat als in einem offenen Meer. Man darf bei dem Setting, also man selber guckt den Film jetzt mit den heutigen Augen und sagt, okay, gut, das sind da Leute, die sich gegenseitig mit Harpunen angreifen. Aber ich glaube, es kann wahrscheinlich nicht überschätzt werden, welcher Aufwand damals damit verbunden war, unter Wasser diese Action-Szenen zu machen.
Ja.
Da war sicherlich der erste Film.
Ja, ja, ich glaube, da habe einen Oscar für die Spezialeffekte, glaube ich. Die ja, Spezialeffekte, technisch Visual Effects. Und ja, man hatte dergleichen natürlich noch nie gesehen. Heute wirkt es putzig, aber es ist doch eindrucksvoll. Auf der einen Seite schwimmen 20 Soldaten sozusagen mit diesen kleinen Unterseebooten, also sozusagen motorisierten, ja, fast so Motorräder unter Wasser, ne? Und dann landen die gegnerischen NATO-Truppen mit Fallschirmen und tauchen dann und treten gegen die an.
Und diese, exakt andersfarbige Tauchanzüge
mit, ja, auseinanderhalten. Genau, kann, ne? Ganz rote Anzüge für die NATO und die anderen sind natürlich schwarz. Und sonst könnte man sie auch noch nicht auseinanderhalten. Sie schießen dann mit Harpunen aufeinander. Gewehre oder Pistolen gibt es ja nicht unter Wasser. Also das bleibt natürlich in Erinnerung. Diese Schlachtsequenz ist 15 Minuten lang ungefähr. Und vieles spielt unter Wasser, wird viel getaucht. Aber nun, was sollten sie machen? Also zu Lande und zu in der Luft, das war schon in den früheren Bond-Filmen und jetzt kommen eben diese Unterwasseraufnahmen hinzu. Zusätzlich natürlich diese große Yacht und die Atombomben werden auch unter Wasser gebracht am Anfang des Films, denn die NATO und Downing Street können die Raketen nicht orten, weil dieses entführte Flugzeug nirgendwo gelandet ist, weil es nämlich unter Wasser gelandet ist.
Aber dieser Pilot, ne? Also das war unnötiger Schnickschnack, den die da gemacht haben, denn die haben ja diese aufwendige kosmetische Operation gemacht, um den Doppelgänger als Piloten einzusetzen. Es wäre viel wirkungsvoller gewesen, wenn die einen Staatsdiener einfach korrumpiert hätten.
Ja.
Also sprich, wenn die nicht einen Doppelgänger hingesetzt hätten, sondern den Originaltyp, weil es hätte ein viel größeres Vertrauen, also das Vertrauen viel größer erschüttert in den Air Force-Piloten, der mit einer Atombombe unterwegs ist, als jetzt einfach sowieso einen Kriminellen dorthin zu setzen. Man stelle sich nur vor, halt, der wäre halt einfach bestochen worden, hätte dann das Giftgas in die hier die Kappen der Piloten, wie nennt man die Sauerstoffdinger der Piloten da eingeführt, dann wäre das ein viel größerer Schock gewesen, als sowieso einfach einen Maskierten da reinzusetzen. Das war eigentlich, weil dieses Element der betrügende Staatsdiener, kommt ja nachher immer wieder vor bei James Bond, das wäre viel besser gewesen, wenn sie den einfach nur bestochen hätten.
Ja, vor allem ist die kosmetische Operation nicht so recht glaubhaft, ne? Also der Mann muss dem Schauspieler schon, muss dem Offizier schon sehr ähnlich gesehen haben. Jetzt sieht er aber genauso aus, weil es derselbe Schauspieler ist. Und das einzige Handlungselement ist natürlich, dass er diese Schwester hat und als Bond sie noch nicht kennt, gerät ihm das Foto auf den Bahamas von ihr und ihrem Bruder in die Hände und sofort ist er entschlossen, nach Nassau auf den Bahamas zu fliegen und M stimmt auch sofort zu und sagt, ja, der Mr. Bond, das sagt, wir haben nur 4 Tage Zeit, jetzt legen Sie mal gleich los, gleich auf die Bahamas.
Hast du eigentlich die Szene verstanden? Er tanzt dann mit dieser Zweitschurkin da auf den Bahamas diesen Paartanz und dann setzen ja die anderen irgendwie mit ihren Zielfernrohren zum tödlichen Schuss auf ihn an, treffen aber stattdessen sie. Und er muss ja praktisch, er hat die Hand auf ihrem Rücken und muss sie dann nur so 2 Zentimeter auseinanderziehen, um zu sehen, dass sie genau dazwischen mit der tödlichen Kugel getroffen wurde. Wie kann man denn da angeschossen werden? So ein Projektil hätte doch seine Hand zerschmettert.
Ja.
Ist nur eine Kleinigkeit, aber das soll natürlich für den Zuschauer sein, hey, hier wurde sie getroffen, zwischen meinen Fingern. Das geht aber natürlich nicht. Ne?
Ja, also natürlich sind die Tötungsarten, die werden immer drastischer. Ne? Also zum Teil brutaler und zum Teil wird so eine Präzision vorgetäuscht. So wie etwa, wenn er eine Frau küsst und er sieht die Reflexion des Meuchelmörders in ihrem Auge.
Ne? Das war aber beeindruckend.
Also, ja,
das war Goldfinger,
also,
ne?
Das geht nicht, aber ja. man kann es ja inszenieren. Das
passt aber auch zu dem Mythos, dass man sagt, das Letzte, was man sieht, brennt sich in die toten Augäpfel ein, wenn man stirbt. Ja. Da sagt man ja auch, und angeblich könnte man in den Augäpfel.
Ja. Genau, das ist poetisch, aber diese Tötungsarten sind es eigentlich nicht. Wobei natürlich, es stirbt in ihren Armen, aber hier ist es ja keine romantische Liebe, sondern es ist eine verzichtbare Figur in diesem Spiel. Und das ist immer etwas traurig, dass es immer noch zwei andere Frauen gibt. Hier gibt es Domino und dann gibt es noch diese zwei anderen, die erste, die du genannt hast, die mit dem Motorrad am Anfang fährt. Übrigens wird der Exekutionskommando genannt. Man denkt, das ist ein Mann, der diesen Raketenwerfer auf die Limousine abfeuert, woraufhin der Mann natürlich dann von der Straße abkommt und mit seinem Auto explodiert.
Ja.
Also die kommt, da ist die Überraschung eben, dass kein Mann von dem Motorrad steigt, sondern eine Frau nimmt den Helm ab und dann das wallende, rotblonde Haar.
Also ich würde dem Film, was das Setting angeht, weil er deutlich besser wird, als es mehr in die exotischeren Gegenden geht, also auf die Bahamas, dann immer noch eine 3 geben. Also mich hat diese Sanatoriumsidee hat mich wirklich extrem ermüdet. Diese Badeschlappen-Action dort. Also dann auch dieser misslungene Anfang, über den können wir gleich bei den Gadgets nochmal reden, mit dem Raketenwerfer. Also ich gebe ihm eine 3 immer noch, weil er besser wird.
Ja, also Bahamas ist natürlich attraktiv und das ist der typische Bond-Schauplatz schlechthin. Dann gibt es dieses Anwesen von Largo, das Palmyra, glaube ich, heißt, spielt weiter keine Rolle, aber es gibt einen großen Pool und in dem Pool schwimmen die Haie und da wird so ein kleiner Handlanger, den Bond ostentativ entlassen hat, also dem sogar die Pistole zurückgegeben hat, da sagt er, die Kleinen lasse ich laufen, ein kleiner Fisch für die Gegenseite von Bedeutung, dann fährt der sofort zu Palmyra, Largos Anwesen. Und Largo ist sofort wütend. Du hast versagt. Und er wird gepackt und den Haien zum Fraß vorgeworfen. Das ist dann allerdings weiter nicht eindrucksvoll, weil das sich rot färbende Wasser von unten gefilmt wird und man sieht nur aus.
Fand ich aber ganz gut eigentlich.
Ja gut, aber da gab es damals wahrscheinlich noch nicht so oft. Man könnte sagen, die allerberühmteste Szene in der Reifeprüfung von Mike Nichols mit Dustin Hoffman im Pool, wo er von der aus unter Wasser auf die am Pool stehenden Menschen schaut. Das war eben erst später. Ne? Heute kennt man so etwas. Aber es ist so, dass die Brutalität dieses Aktes dann eigentlich nur gezeigt wird, indem sich das Wasser rot fällt. Naja, gut. Also heute kennt man alles. Damals war es im Kino wahrscheinlich eine Sensation, auch in Grausamkeit.
Was würdest du
sagen? Also ich denke, 3,5 für die Schauplätze. Ich bin heute etwas moderater als du.
Das ist in Ordnung. Machen wir mal weiter mit den Gadgets. Da gibt es nicht so viele. James Bond, ich dachte mal, sein Aston Martin wäre kaputt gegangen, als er damit gegen Goldfinger Superspiegel gefahren ist. Aber der Aston Martin wurde wieder repariert. Wirft dieses Mal, so wie man es eigentlich später nur gegenüber Protestanten kennt oder Protestierenden, halt irgendwie auch nochmal so ein Wasserwerfer aus gegen die Bösewichte. Der große Money-Shot des Films, der auf vielen Fotos zu sehen ist, war tatsächlich die Rakete. Ne? Also er wird zum Rocketman, als er vor diesen Leuten flüchtet. Ich bin ja großer Fan, ich habe schon mehrmals gesagt, der Olympischen Spiele 1984, als der Rocketman auch einmal quer durchs Stadion fliegt. Und ich glaube sogar, dass es gewesen sein könnte, dass hier zum ersten Mal der Öffentlichkeit überhaupt dieses Fluggerät irgendwie vorgeführt wurde, mit der Bond aus dieser Villa flüchtet und zu seinem Aston Martin hin fliegt. Das ist natürlich im Gegensatz zu anderen Bond-Gadgets, eins, das keinen wirklich erzählerischen Nutzen hat. Der hätte theoretisch auch wegrennen können, er hatte genug Vorsprung. Aber man wollte halt in Szene setzen, wie er größere Strecken hinter sich bringen kann, ohne gleich aus der Puste geraten zu müssen.
Das hat allerdings den Nachteil, also ganz am Anfang des Films soll es natürlich hineinziehen oder die erste Sensation sein, ist noch knapp vor dem Vorspann, oder?
Das ist vor der Titelsequenz, ja. Genau, danach geht's ja dann los. Ne? Genau. Und, der Wasserwerfer des Aston Martins geht ja über in die Morris Binder Titelsequenz, in der Tom Jones dann die Wasserbläschen dann zersinkt.
Ja, das soll also die erste Sensation sein und es gelingt insofern nicht ganz, als dieser Effekt, dass tatsächlich da jemand fliegt, damit konterkariert wird, dass man Sean Connery dann leider in Großaufnahme sieht, wie er vor einem Bluescreen schwebt. Ne? Also das war nicht anders zu machen, man muss sein Gesicht sehen. Und im Hintergrund sieht man den blauen Himmel, den es in London natürlich gar nicht gibt.
Man sieht den echten Rocketman dann von hinten. Genau, das ne? Ich bin ja mal der Wetterfanatiker, also man sieht tatsächlich einmal den grauen Himmel und einmal den blauen Himmel und dann den echten Flieger von hinten. Ne? Also
Connery. Ja. Und man sieht, dass Connery nicht tatsächlich geflogen ist und dass er eben nicht im Flug ist und dass es nicht der Himmel ist und man sieht auch keine Stadtsilhouette dahinter. Das war technisch wahrscheinlich anders zu machen, aber das sieht putzig aus, wie er dann da in dem Gerät hängt und mit Helm. Ne? Und tatsächlich wäre es für die Flucht nicht nötig. Aber ja, sie haben das Gerät dahingestellt und mit Düsenantrieb entfernt er sich dann sozusagen vom Tatort. Ist aber ja eigentlich die Frage, wo er dann hinfliegt und wie er landet und was er dann macht, ob er da abgeholt wird oder was, oder ob er gleich nach Hause fliegt. Aber gut, die ist niemals eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Beim Aston Martin ist dann auch putzig, dass er wiederum auf der Flucht die Frau beruhigt und sagt, ach, lass sie doch schießen, die sind ja noch längst nicht da, und setzt sich in sein Auto. Erstens wird dann hinter der Scheibe, also der Hinterscheibe, wird ein Kugelfang, ein eiserner Kugelfang herausgeschoben. Und kurz
das ist ja
darauf,
auch überflüssig, weil du hättest eigentlich eine kugelsichere Scheibe einfach machen
können.
Genau. Und du brauchst die Eisenwand nicht.
Da wird aber unnötigerweise also diese Eisenwand herausgefahren, aber auch gleich wieder runtergelassen, denn so könnten sie ja gar nicht losfahren. Und vor allem kommt dann aus beiden Auspuffrohren ein Wasserwerfer und die vier Schützen werden vom Wasserwerfer umgemäht.
Das ist ja nicht er hat ja noch ein Gadget. Er hat ja auch dieses Ding, was er sich zwischen die Zähne schiebt, was so viel Luft irgendwie gibt. Ne? Also so ein Luftspeicher, ne? Der aber relativ unprätentiös ist. Hat irgendwie sowas hat hier Obi-Wan Kenobi in Phantom Menace später auch gemacht, irgendwie so ein Luftreservoir oder sowas, den man länger unter Wasser tauchen kann.
Ja. Ja, also vieles hat natürlich mit dem Tauchen zu tun, der Propellerantrieb, auch der Geigerzähler, der in der Uhr versteckt ist. Und eine Besonderheit bis dahin, das sagt Q auch selbst, erstmals stattet er Bond während des Einsatzes und nicht vorher aus, nämlich auf den Bahamas. Und er behauptet, Bond sei immer besonders geringschätzig diesen Gadgets gegenüber und überheblich. Ne? Und dabei bekommt er diesmal...
Er benutzt alle und er benötigt sie auch alle. Genau. Ohne Gadgets ist er diesmal wirklich aufgeschmissen. Also ich gebe dem Film, dem Gadget, ja, also ich glaube, man muss sich versuchen hineinzusetzen, wie toll dieses Raketending war, auch wenn man es nur kurz gesehen hat. Ich gebe dem nur 3,5.
Ja, ich sage 4, denn es kommen ja noch diese Unterwasser Boote dazu und die Harpunen und das ist alles sehr drollig.
Ja, machen wir mal weiter mit der Bond-Entwicklung. Also ich glaube, der Charakterentwicklung James Bonds, ich glaube, bei diesem Film hat man zum ersten Mal gesehen, dass Sean Connery nicht mehr so richtig viel Lust hat. Also er wirkt nicht mehr ganz so euphorisch oder so engagiert, wie man es aus anderen Filmen kannte. Ich meine sogar, ihm einmal in der Mimik abgelesen zu haben, das ist in der Szene, als er mit Felix Leiter, der übrigens absurderweise wieder einen neuen Schauspieler erhalten hat, als er mit Felix Leiter an der Öffnung des Hubschraubers über dem Wasser hängt und er sich anziehen muss, um dann runterzuspringen, um dann unter Disco Volante herlang zu tauchen. Da hat Sean Connery schon so einen genervten Blick. Ich glaube, es müssen total anstrengende Dreharbeiten für ihn gewesen sein. Er war körperlich einfach auch noch nie so gefordert gewesen wie da. Man sieht ihn wirklich selber, also nicht in Stuntman, sondern ihn selber auch sehr viel am Tauchen. Man sieht ihn auch mit Schnorchelsystemen am Tauchen und man sieht ihn ins Wasser springen. Also Wasserdreharbeiten, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber die gelten ja sowieso mal als sehr herausfordernd. Und ich finde, man merkt ihn da zum ersten Mal an, dass er nicht wirklich mehr richtig Lust hat. So, das ist das eine. Aber dann hast du es selber ja auch schon gesagt, er erpresst die Frau, mit ihm in die Kiste zu steigen, sonst wird er sie verpfeifen. Und hier ist außerdem auch nochmal ein anderer Punkt. Du hattest ja gesagt, bei der vergoldeten Frau aus Goldfinger, dieser Tiffany Masterson oder wie die hieß, da hätte er Bestürzung im Gesicht getragen. Ich habe das nicht so richtig bei ihm erkannt. Diesmal stirbt wieder eine Begleiterin von ihm und es ist ihm wieder total egal. Er sieht sie tot in der Badewanne liegen und danach geht es gleich weiter mit der Action. Vielleicht ist er als James Bond ja auch so ausgebildet, wenn er eine frische Leiche sieht, möglichst erstmal den Tatort zu sichern und sich nicht selber überfallen zu lassen. Aber er wandert und marschiert durch Leute und Settings durch, ohne eine große emotionale, also man nimmt ihm dabei nichts ab.
Ja, das Töten ist noch beiläufiger geworden, als es ohnehin schon ist. Also bei Ian Fleming ist es natürlich so angelegt, es sind ja eigentlich sehr brutale Erzählungen, die ja auf Flemings eigene Erfahrung zurückgehen. Manches ist sozusagen wahrscheinlich vom Hörensagen, was andere Agenten ihm erzählt haben. Ich glaube nicht, dass Fleming so sehr in Lebensgefahr war oder immerzu tätig war und solche Tötungen erlebt hat und schon gar nicht auf so ausgefallene Weise. Aber hier ist das Bemühen um eine Originalität und möglichst viele Leichen, die auf ungewöhnliche Weise Menschen, die auf ungewöhnliche Weise umgebracht werden. Das ist hier schon spürbar und der Zynismus, der Bond manchmal unterstellt wird. Und die Verteidigung ist eben immer, naja, bei Ian Fleming ist das doch ein Zyniker. Warum soll das dann nicht bei Connery und bei Roger Moore so sein?
Ja.
Und das ist aber insofern ein Widerspruch, als Bond in den Filmen als charmant, beiläufig und laissez-faire gezeigt wird, mehr als in den Romanen. Und da wirkt es dann wie ein Widerspruch. Ne? Man stellt ihn sich doch empathisch vor gegenüber den Frauen. Und das ist wirklich eine treue Kollegin, die etwas über ihn spottet, die diese Vertreterin da auf den Bahamas ist. Und die ihm treue Dienste leistet.
Einsatzhelferin, ne?
Ja.
Aber er ist ja auch nicht nur ihr gegenüber ihrem Tod so gleichgültig. Es gibt ja, man darf, wenn man die Ketten zurückverfolgt, Bond wäre gestorben, wenn, da gibt es am Ende so eine gute Seele unter den Besatzungsleuten Lago, so ein kleiner Typ, der irgendwie zuerst Domino befreit, wodurch sie die Gelegenheit bekommt, eine Harpune an sich zu reißen, mit der sie Lago erschießt, bevor Lago Bond töten kann. Wenn dieser Typ nicht wäre, der sie befreit hat, dann wäre das Ganze sofort anders ausgegangen. Dann wären nämlich alle irgendwie zerschellt an den Klippen. So. Und das interessiert Bond gar nicht. Er fragt, was ist das denn überhaupt? Wo kommt denn der her? Und dann rät er eben doch schnell ins Wasser zu springen, um sich selber irgendwie die Haut zu retten. Aber das ist überhaupt nicht, da geht es dann überhaupt nicht mehr um Ursache und Wirkung. Da geht es nicht mehr darum, dass er im Endeffekt beiden das Leben gerettet hat.
Ja, es ist sozusagen etwas zu wenig ausformuliert, und zwar wieder von Richard Maybaum, der die anderen Filme auch geschrieben hat, allerdings mit einem Co-Autor und aufgrund eines einer Vorlage, einer Erzählung, nicht nur von Ian Fleming, sondern von drei weiteren Autoren. Also das deutet darauf hin, dass Ian Fleming die Arbeit auch schon ausgelagert hatte.
Und Schreibfabrik.
Genau, der hat solche Original-Stories dann für die Filme anfertigen lassen.
So ein bisschen wie der mit Bill Clinton den Roman gemacht hat.
Ja, genau.
Pattinson oder wie der heißt.
Ja. Also Fleming konnte das nicht mehr bewältigen. Jedes Jahr war ein Drehbuch und zumindest die Story sollte Fleming schreiben, heißt ja Ian Flemings James Bond im Vorspann, in Ian Flemings James Bond. Und er hätte jedes Jahr schreiben müssen. Und Richard Maybaum war auch bei den früheren Filmen der einzige Autor. Und der ist natürlich sehr gut, aber alle Lücken, die es gibt oder das, was unlogisch ist, das ist ihm natürlich auch vorzuhalten. Hier hatte er sicher nichts mit diesen, mit den Unterwasserszenen zu tun. Aber ja, das Drehbuch ist nicht vollkommen ausgereift, anders als Goldfinger. Also 3 Sterne. Vielleicht ja, so ein bisschen hochgegriffen sogar.
Wir sind 2,5. Du hast ja bei Goldfinger einfach ganz klare territoriale Abgrenzung mit ganz klar voneinander abgegrenzten Action-Szenen. Also da hast du halt die schöne Schweiz, dann hast du den dunklen Fabrik-Campus, den Goldfinger sich angelegt hat, und dann irgendwie das sonnendurchflutete Miami und so. Und hier hast du halt immer wieder im Dunkeln viele so Angriffe und Gegenangriffe und Anschleichungen und dann irgendwie das blöde Sanatorium, was ich gesprochen habe. Na egal, also ich gebe ihm 2,5 mit der Bond-Entwicklung. Machen wir zum Abschluss nochmal das Bond-Girl. Also der ist mir zunächst einmal aufgefallen, ich habe dann irgendwie auf den Timer geguckt, so richtig nahe kommen tun sich Bond und Domino tatsächlich erst bei Minute 97. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Bond-Film gibt, in dem das Techtelmechtel, das tatsächliche Techtelmechtel, dann so spät beginnt wie in diesem Film. Das muss ja auch nicht Schlechtes sein, aber es wird natürlich sehr theatralisch aufgebaut in dieser Kussszene unter Wasser, was natürlich auch gar nicht geht, wo man irgendwie diese Megaluftbläschen nach oben steigen sieht. Das soll natürlich auch sehr poetisch und metaphorisch angelegt sein, habe ich aber in dem Kontext halt gar nicht verstanden. Lustig ist halt, dass er Domino so eine Hundemarke gegeben hat, um zu zeigen, dass ihr Bruder tot ist. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Filme es damals schon gegeben hat. Es gab ja schon einige Kriegsfilme, aber viele sind danach gefolgt, wo dann immer das theatralische Übergeben der Hundemarke dann als besonders ehrfurchtsvoll dann dargestellt wird, um zu zeigen, dass es halt jemanden wirklich erwischt hat.
Mhm. Ja, also die Nummernkette unmilitärisch ausgedrückt. Wie heißt es denn? Personalnummer?
Personalausweis.
Man sagt Metall. Tatsächlich immer Hundemarke, das ist eine Soldatenmarke. Und also das kleine Blechschild an der Kette, das ist tatsächlich ein Topos, ne? Aber das gab es tatsächlich bei der US Army. Ne?
Ja.
Ja, das ist immer pathetisch. Wäre ja hier nicht nötig gewesen, denn es ist ja der Bruder der Frau und sie steht nicht in einem militärischen Rang, wenn sie auch versteht, was das bedeutet.
Aber man gibt das doch mal den Angehörigen, oder nicht? Oder gibt man das dann den anderen?
Ja, es wird auch den Angehörigen übergeben, aber dann ist auch eine Flagge dabei und hier wird nicht der, was wäre denn das überhaupt? Dieser Mann wirkt wie ein Italiener. Der Bruder, ne?
Naja, aber der fliegt doch Air Force, ne? Oder nicht? Ist es nicht?
Muss es ein Amerikaner sein. Was aber auch bedeutet, dass die Schauspielerin, über die wir noch sprechen, Claudine Auger, eine Amerikanerin spielt, die sieht aber auch südländisch aus, genau wie der Schauspieler des Bruders. Aber sie müsste eigentlich die Flagge der United States bekommen. Aber hier ist es ja so, hier ist ja gerade das. Die Empathie, die wir anderswo vermissen, dass hier mit allergrößtem Pathos sogar offiziell diese Kennnummernkette überreicht wird. Ne? Und ist gut, da gibt es nichts mehr zu sagen. Man will wahrscheinlich auch vermeiden, dass er eine große Rede hält, sondern es ist wie oft bei Bond ein dinglicher Beweis, dass jemand gestorben ist. Der Zuschauer weiß es freilich schon. Der hat es ja schon gesehen. Ne? Aber das Hinauszögern ist die späte romantische Begegnung. Das ist etwas, das wie im wirklichen Leben umso mehr Spannung aufbaut. Mhm. Also das finde ich begrüßenswert.
Ja. Wie viel würdest du ihr geben?
4.
4 sogar, ja. Ich gebe ihr 3. Ich finde halt im Unterschied zu Pussy Galore sind ihre Einsätze, also klar, sie will natürlich ihren Bruder rechnen und hat in James Bond einen tollen Mann kennengelernt, der halt ihren Adolfo da, den Lago halt irgendwie übertrifft, aber ich finde sie ansonsten gut, sie hilft ihm am Ende aus der Patsche, indem sie halt Lago selber erledigt. Ich weiß nicht, ob das vorher, doch, das hatte die Tatjana gegen Klepp schon gemacht in Liebesgrüße aus Moskau, ne? Da hat sie dann auch Bond in letzter Sekunde aus der Patsche geholfen. Also das ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe, halt ihren Lover da zu retten. Ja, ich gebe ihr eine 3.
Ja, es gibt eine Szene am Strand, da sie beratschlagen sozusagen oder er bittet sie um Hilfe, ich muss dich um Hilfe bitten, du musst mir helfen, um Lago auszuschalten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du musst mir jetzt vertrauen. Du musst mir jetzt glauben. Und dann sagt sie, na gut, ich tue es für meinen Bruder.
Ja.
weil er meinen Bruder umgebracht hat. Aber du musst mir versprechen, dass er am Ende dran glauben muss. So, das ist ein unfreiwillig komischer Moment, weil noch später in Born Identity und so weiter, aber das immer mal wieder vorkommt, dass dann gesagt, du musst mir jetzt glauben. Hier bimmelt gerade ja ein Telefon.
Das ist wahrscheinlich der erste Bond-Fan, der sich aufregt. Nee, aber liebe Hörer, das wird sich gleich... Gleich geht der Anrufbeantworter ran. Es geht an beide Telefone, egal. Aber was ich nicht ganz verstehe, ist, wieso überhaupt die Air Force, wer auch immer ihren Bruder angestellt hat, zugelassen hat, dass seine familiären Verhältnisse so unklar sind. Weil ich meine, die müssen doch irgendwie Familienforschung betreiben und sagen, das geht doch nicht, lieber Pilot, dass du eine Schwester hast, die mit so zwielichtigen Typen abhängt.
Ja,
also das würde der Mossad zum Beispiel niemals zulassen.
Wurde offenbar nicht überprüft, was aber bei einem Piloten, der Atomraketen fliegt, eigentlich ausgeschlossen ist. Das ist etwas merkwürdig. Offenbar ist Nummer 2, also Lago, nicht bekannt. Der ist dem militärischen Abschirmdienst entgangen.
Also wollen wir zur Gesamtnote kommen?
Ja.
Also ich gebe dem Film 3. Nee, oder 2,5? Nee, komm, ich gebe ihm 3.
3. Das ist etwas unterhalb meiner anderen Bewertung. Ich müsste 3,5 sagen.
Naja, aber es finde ich, also ich kann nur für mich sprechen, ich finde, dass die Aufwärtsspirale der Bond-Filme hiermit erstmals nicht nur ein Plateau erreicht hat, also nicht mehr weiter steigt, sondern tatsächlich ein bisschen runtergeht. Also ich finde ihn sowieso schwächer als Goldfinger, aber ich finde ihn auch schlechter als Moskau und No.
Ja, das kann man sagen. Ich denke immer noch auf einem hohen, vergnüglichen Niveau. Eines hat mich gestört, Connery ist in großartiger physischer Verfassung, aber das Toupet sitzt hier so schlecht. Also innerhalb von 2 Jahren haben sie, ich weiß nicht, er trägt, glaube ich, in Goldfinger auch schon ein Toupet.
Ja,
aber hier...
Kämmen auch viel zurecht bei ihm, aber natürlich, also das ist mir aufgefallen, wobei er unter Wasser sieht das Haar erstaunlich dicht aus. Ich weiß nicht, ob sie noch was reingesetzt haben, weil hätte man mehr sehen müssen.
Das Stuntman.
Ja, aber man sieht ihn teilweise auch als Taucher. Ja. Also man erkennt schon am Gesicht, dass Connery ist. Ich weiß nicht, ob sie da noch mit Kunsthaaren noch nachgeholfen haben, aber da wiederum, wo man nämlich nicht zurecht plätten kann, da funktionieren seine Haare erstaunlicherweise. Aber er kriegt ein Problem, das merkt man. Also es ist ja in Diamantenfieber auch gar nicht mehr zu übersehen, dass man wirklich so wie bei Burt Reynolds jede Strähne dann wie festpackt.
Ja.
Ne?
Ja, also der Scheitel ist zu sehr angeklatscht. Vielleicht, weil er so viel im Wasser war, ne? Und dann musste das Toupet immer so besonders dicht an gescheitelt werden. Und man sieht eben, dass der Scheitel unnatürlich ist und dass hinten die Haare abstehen, dass sie nicht ausrasiert sind, wie das in den 60er Jahren eigentlich üblich war. Aber nur gut, das ist eine Detailkritik.
Aber
nur,
ich
glaube, im Geheimdienst Ihrer Majestät 69, das ist dann wieder ein höchst amüsanter Film, ausgerechnet dann zum ersten Mal mit dem anderen
Darsteller. Da kommen wir noch hin. Ich wollte noch mal ganz kurz, weil du gerade wegen physischer Präsenz, ne? Was ist das eigentlich für ein filmisches Prinzip der 60er Jahre, dass du Action-Szenen künstlich per Zeitraffer beschleunigst. Das hast du am Anfang sehr deutlich, als er gegen den Mann in Frauenkleidern kämpft. Das hast du aber auch sehr deutlich am Ende, als das Boot so hyperschnell fahren soll, was sie dann auch auf die Kampfszenen innerhalb der Kajüte dann auch überträgt. War das so eine etablierte Technik der 60er, dass du einfach auf den Vorfahrtknopf gedrückt hast, um das alles schneller zu machen? Weil das sieht ja eigentlich nicht gut aus. Ja. Das haben wir damals schon gemerkt, haben wir es nicht gut
aussieht. Das gab es bei europäischen, ich glaube nicht bei amerikanischen Filmen. Bisschen Bud Spencer, Terence Hill, die dann einige Jahre später kamen. Und die erste Szene ist ja ganz schwach. Das ist ja, zunächst sieht man den Sarg mit den Initialen JB und dann schwenkt die Kamera auf die Empore und da steht James Bond mit einer Frau und im Sarg liegt jemand, der dieselben Initialen hat, nämlich der gegnerische Spion, von dem Bond tatsächlich nicht glaubt, dass der tot ist, und er ist es auch nicht, denn die trauernde Witwe ist genau dieser Spion, der dann mit Schleier zu diesem Landsitz fährt, zu dem Schlösschen, und Bond spricht sein Beileid aus und schlägt sofort zu, weil er weiß, dass es der Spion ist. So, das ist die Pointe, das ist gut. Aber diese Prügelei ist ja wieder scheußlich, wo da mit einem Kaminhaken und mit Mobiliar geworfen wird und die große Wanduhr wird umgerissen und so weiter. Also das ist eben ein Bond-Auftakt, wie man ihn später oft gesehen hat, wo es einen Überraschungseffekt gibt und dann ist gleich die erste Prügelei. die eigentlich völlig unnötig ist.
Und der bewirft die Leiche mit Blumen, ne, am Ende.
Genau. Ja, der bleibt da nochmal stehen. An der Tür wird schon gerüttelt. Er will zur anderen Tür hinausgehen, stoppt aber, dreht sich um und nimmt aus einer Blumenvase die paar Tulpen, die dann, und wirft sie noch auf den am Boden liegen, am Kamin liegenden.
Was sagt das denn Toten über den Charakter eines Menschen aus, wenn er, obwohl er nicht vor Publikum spielt, James Bond kann ja nicht wissen, dass niemand dabei zusieht, wenn er eine Leiche danach noch so degradiert?
Ja.
Ne? Also obwohl das niemand mitbekommt, diesen Show-Effekt oder diesen Witz macht er quasi nicht wirklich vor Publikum, das macht er nur für sich.
Ja, genau. Das hat sonst niemand etwas davon. Und natürlich, es ist sozusagen, es nimmt dieses Motiv der Beerdigung, die vorher war, die in der Kirche schon stattgefunden hat, ne, der Sarg mit den Initialen und mit den Blumen drauf, er nimmt das nochmal auf. Aber es ist eigentlich, er deutet an, dass das ein berüchtigter Spion war, den er selbst, das sagt er zu der Frau, den er selbst gern zur Strecke gebracht hat. Jetzt hat er ihn zur Strecke gebracht. Also da ist wieder der Zynismus. Aber es ist richtig, dieser Film ist sozusagen im Übergang zur Routine. Und der nächste Film ist ja Man lebt nur zweimal, glaube ich.
Man lebt nur zweimal, der natürlich weiter das Effekte-Kino James Bond weiter vorantreibt, aber so wie ich ihn zuletzt in Erinnerung hatte, wir werden ja beide noch mal sehen, zumindest noch größere Schauwerte hat, auch einen traumhaften Score. Wir wollen aber noch nicht so viel vornehmen.
Denn wir sprechen ja in zwei Wochen darüber.
Genau.
Spätestens.
Bis bald.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.